Christa Prüßle setzt sich in ihrem Beitrag in kritischer Weise mit dem Werkbegriff auseinander, und zwar aus einer musikwissenschaftlichen und musiktheoretischen Perspektive. Mein Kommentar dazu erfolgt aus der Sicht der Literaturwissenschaft, in der sich spätestens seit den 1960er Jahren eine Abkehr vom Werk konstatieren lässt. Man muss aber dazu sagen, dass in jüngeren literaturwissenschaftlichen Debatten nun zu beobachten ist, dass sich der Werkbegriff wieder zu einer produktiven Analysekategorie entwickelt, wobei insbesondere seine Funktionen in den Blick rücken. Insofern verwundert es auch nicht, dass nun auch in anderen Disziplinen wieder die Debatte zum Werkbegriff geführt wird. Eine Position dazu ist der Beitrag von Christa Prüßle. Sie kritisiert den Werkbegriff aus verschiedenen Gründen. Er sei eurozentristisch, das heißt vornehmlich auf abendländische Kunst bezogen. Er gehe von einer Vorstellung von Geschlossenheit aus. Er sei sehr stark auf ein künstlerisches Produkt ausgerichtet und nimmt kaum den künstlerischen Prozess in den Blick. Er fokussiere daher stark auf Textkulturen als Repräsentationen eines Werkes. Prüßle nennt hier immer wieder die Trias Partitur, Notation, Aufführungstext, wobei wesentlich ist, dass die Aufführung selbst, das Ereignis, das nicht festgemacht werden kann, als zweitrangig betrachtet werden. Und zu guter Letzt, das ist ein wesentlicher Punkt in den Ausführungen, er vernachlässige den aktiven Vorgang des Rezeptionsaktes. Also zusammenfassend kann man sagen, dass Christa Prüßle sich gegen den Werkbegriff verwehrt, sieht ihn als Analysekategorie nicht brauchbar und auch historisch nicht haltbar. Sie plädiert allerdings dafür, die verschiedenen Kunstbereiche, angefangen von Literatur, bildende Kunst, bis hin zu Architektur, Musik und Theater, allesamt als Aufführungskünste zu verstehen. Der Fokus liegt dabei auf der Aufführung selbst als einmaliger Prozess, als künstlerisches Ereignis, das nicht wiederholbar ist, trotz der heutigen Möglichkeiten des Reproduzieren. So etwas wie ein alles überdauerndes Werk gibt es ihrer Meinung daher auch nicht. Was hier angesprochen wird, betrifft insbesondere die Kritik am Werkbegriff als Reaktion auf eine traditionelle Auffassung, die sich im Wesentlichen seit dem 18. Jahrhundert etabliert hat, also Ergebnis spezifischer, sozialer, analytischer sowie ästhetischer Praktiken. Damit verbunden sind folgende Vorstellungen. Und ich nehme jetzt Bezug auf Aspekte, die Christa Prüßle nicht dezidiert genannt hat. Nämlich, dass das Werk als eine intentionale, autoriale Schöpfung verstanden wird. Dass das Werk als strukturierte, ästhetische Komposition verstanden wird und nicht zuletzt, dass das Werk als individuelle, einmalige Schöpfung begriffen wird. Und diese Vorstellung ist dann auch an sowas wie das Original, dass es sowas gibt wie ein Original gebunden. Wenn man so eine Vorstellung von Werk hat, ist vor allem problematisch der Umgang damit, denn es erfolgt schließlich dann eine Konzentration ausschließlich auf kanonisierte und dadurch gleichsam sakralisierte Werke der abendländischen Hochkultur. Es scheint, als gäbe es sowas wie eine eindeutig rekonstruierbare Intention des Schöpfers, also der Schöpfer, der gleichsam eine gottähnliche Position erhält, der mit dem Künstler, der Künstlerin dann gleichgesetzt wird. Und damit hängt auch die Annahme zusammen, dass es sowas wie einen eindeutigen Werksinn gibt. Und freilich wird hier, und das hat ja Christa Prüßle dezidiert auch immer wieder betont, dass der Rezipient hier vernachlässigt würde. Problematisch erscheint so gesehen eine gewisse Statik und Sinnbegrenzung, die den traditionellen Vorstellungen des Werkes anhaften. Genau hier setzt die Kritik von Seiten des Poststrukturalismus an. Wichtige Vertreter hier wären Roland Barthes und Michel Foucault oder später auch aus dem Bereich der Performativitätstheorien mit Fischer Lichte als eine der wichtigen Figuren in diesem Bereich. Und ich würde meinen, dass auch Christa Prüßles Positionen sich sehr stark an diesen Performativitätstheorien orientieren. Worin liegt nun aber die Kritik am Werkbegriff von Seiten des Poststrukturalismus? Der Ausgangspunkt der Diskussion bildet hier sicherlich das Subjekt, denn wo das Subjekt dezentriert, das Artefakt entessentialisiert und jeglicher Sinn in unendlicher Verschiebung zerstreut ist, kann es keine originäre Autorinnenschaft und fest umgrenzte individuelle Werke mit einem klar beschreibbaren Sinn mehr geben. In pointierter Weise beschreibt das Roland Barth aus einer literaturtheoretischen Perspektive in einem sehr viel beachteten Aufsatz mit dem Titel »Vom Werk zum Text« aus dem Jahr 1971. Das Werk ist für Barth an so etwas wie Substanz gebunden, also etwas Physisches, das man in Händen halten kann, auf ein Regal stellen kann. Der Ort des Textes hingegen ist die Sprache. Insofern ist der Methode ein unabgeschlossener Prozess, der mit unterschiedlichen Ebenen von Bedeutungen spielt. Das Kriterium des Spiels ist dabei ganz wichtig, da für Barth die Hervorbringung von Textbedeutungen assoziativ und unter Beteiligung des Rezipienten, der Rezipientin verläuft. Hier wäre eine Brücke zu Christa Prüstls Aussagen zu schlagen. Die Position findet sich aber insbesondere auch in der Performativitätstheorie, wo eine Transformation der Kunst vom Werkhaften zum Performativen hypostasiert wird. Die Werkästhetik wird gleichsam durch eine Ereignisästhetik abgelöst und wesentlich scheinen dann so etwas wie Prozessualität, Unwiederholbarkeit, Interaktionscharakter, also das Zusammenwirken von Produzentinnen und Rezipientinnen. Folgt man den Ausführungen von Erika Fischer-Lichte, dann ist der Werkbegriff inadäquat zur Beschreibung performativer Phänomene. In ihnen würde ein Werksubstrat, wenn es sowas überhaupt gibt, immer wieder anders realisiert. Damit relativiert sich auch die Trennung von Kunstobjekt und Rezipientinnen, denn im Modus der Performance sind repräsentierende Artefakte nicht einfach fixierte und unabhängig existierende Werkvorgaben, denen dargestellte Welten in der Rezeption zu realisieren und zu rekonstruieren seien, sondern sie würden zu Auslösern von Ereignissen, von Prozessen des je subjektiven Erlebens, von jeweils anderen Wirkungen im Rezipienten, der damit involviert wird und die Möglichkeit erhält, sich zu verwandeln. Dem könnte man freilich entgegenhalten, dass auch performative Phänomene ungeachtet ihrer Ereignishaftigkeit und Unwiederholbarkeit Werkcharakter annehmen und sehr wohl dauerhaft in die künstlerische Kommunikation eintreten, wenn sie als Werkeinheit entsprechend markiert, begrenzt und gerahmt wurden. So können etwa durch paratextuelle Rahmungen in Erscheinung treten. Deutlich wird das etwa anhand von Arbeiten der künstlerischen Avantgarde, an denen sich zeigt, wie radikal hier der Werkbegriff demontiert wird, zugleich aber doch so etwas wie Kunstwerke entstehen, die im kulturellen Diskurs und auch Gedächtnis verankert sind. Denken wir etwa, um nur einige Beispiele zu nennen, an die Arbeiten der Wiener Gruppe und des Wiener Aktionismus, wo es darum geht, dass Kunst eben ins Leben überführt wird, der Rahmen der Kunst und damit auch des Kunstwerkes gesprengt wird. Beispiel Brus Wiener Spaziergang. Denken wir auch an die Ready-Made-Kunst, die Konzeption eines Kunstwerkes von der Produktion des Artefaktes trennt. Als bestes Beispiel hier wohl Duchamps Fontäne als Urinal. Um im Bereich der Musik ein Beispiel zu finden, John Cage Musikstück 4 Minuten 33. Erst die entsprechende Rahmung bringt das Stück hervor und die Stille zum Klingen. Ganz wesentlich sind hier auch die Arbeiten aus dem Bereich des Theaters, etwa jene von Edward Gordon Craig oder Antonin Artaud, die eine Retheatralisierung des Theaters bei gleichzeitiger Entliterarisierung des Theaters propagieren. Die Demontage des literarischen Textes kann als Angriff gegen den Werkbegriff verstanden werden. Durch die Desemantisierung der Sprache kommt es zu einer Auferstehung des Körpers, der nun losgelöst von den Worten selbst zu sprechen beginnt. Diese veränderte Einstellung dem Körper gegenüber führt nicht nur zu einer neuen Ästhetik des Performativen, sondern schlägt sich ebenso in der Produktion dramatischer Texte nieder. Die Arbeiten des absurden Theaters von Beckett und Ionesco oder szenische Texte der Wiener Gruppe veranschauen recht deutlich, inwiefern die formtypischen Gestaltungsmittel des Dramas unterwandert werden und die Reduktion der dramatischen Kategorien vorgenommen wird. Experimente des postmodernen Theaters wie etwa Arbeiten von Heiner Müller, Elfriede Jelinek, Robert Wilson und Jean Fabre werden gleich als postdramatisch bezeichnet, weil sie scheinbar das Primat des Dramentextes als verbindliches Textsubstrat für die Bühne verabschieden. Mit dieser Bezeichnung, dass ein Theater nach dem Drama definiert, stellt Hans Thies Lehmann dem dramatischen Text und damit in gewisser Weise auch dem literarischen Kunstwerk den Totenschein aus. Auf jeden Fall wird damit aber wiederum die Frage virulent, welche Rolle der Dramentext überhaupt für die Aufführung eines Stückes spielt. Der Dramentext ist unzweifelhaft in den meisten Fällen auf eine Aufführung hin angelegt und wäre in sich als unabgeschlossen, virtuell und daher von problematischem Werkstatus. Zugleich erscheint er aber auch als Lesetext, vielleicht sogar in Buchform publiziert und von der Literaturkritik besprochen. Da er also auch als fixierte Anweisung für eine imaginäre bzw. konkrete Realisierung lesbar ist, kann ihm ebenso der Werkstatus zugesprochen werden. Wie verhält es sich nun aber bei der musikalischen Partitur, der Notation oder dem Aufführungstext, von dem bei Christa Brüßle die Rede ist? Das Spannende daran ist, dass sie diese Trias dann immer als Texte benennt und dieses Textverständnis ist aber freilich ein anderes, als das bei Roland Barth entwickelt wurde, weil es hier tatsächlich um Dokumentationen, um das Reale, das Greifbare geht. Diese Dokumente, diese Texte, wie sie sie nennt, werden bei ihr als etwas Vorgängiges, als Dokumentation von Gedanken betrachtet, die als Handlungsanweisungen für die eigentliche Aufführung verstanden werden können. Sie interessiert vor allem das Verhältnis und die Wechselwirkung von derartigen Texten und den entsprechenden Aufführungen. Wesentlich scheint ihr dabei, dass sich die Notationspraxis auch durch Aufführungspraxis verändert, dass die Texte nicht immer vollständig sein müssen, das ist auch aus einer historischen Perspektive interessant, und erst im Akt der Aufführung vervollständigt werden, dass Texte nicht einfach ausgeführt, sondern eben aufgeführt werden, und zwar meist im Kollektiv. Stücke entstehen dabei im Prozess. Und dass Aufführungen nicht immer Partituren, Notationen, Aufführungstexte als Grundlage brauchen, sondern auch auf andere Texte zurückgreifen können. Sie nennt hier als Beispiele das Archivmaterial, Postings aus dem Internet und dergleichen. Was zentral nun ist im Beitrag von Frau Christa Brüßle, ist, dass all diesen der Aufführung vorgängigen Texte der Werkstatus abgesprochen wird. Warum macht es nun aber dennoch Sinn, den Werkbegriff nicht einfach aus der wissenschaftlichen Debatte und der künstlerischen Praxis zu suspendieren und ihn etwa durch Begriffe wie Text oder Aufführung zu ersetzen? Zum Abschluss möchte ich hier noch drei Begründungen anführen. Erstens, nämlich um die Konstruktionen des Begriffs und seine Konzeption, Funktion und Wirksamkeit zu verstehen. Dabei spielen auch die Akteure eine wesentliche Rolle und die Machtbeziehungen innerhalb des kulturellen Feldes. Carlos Spörhase plädiert etwa dafür, den Werkbegriff aus einer sozialtheoretischen und praxisorientierten Perspektive zu rekonstruieren. Das Werk erweist sich in dieser Hinsicht nicht als ein intimer Schreibprozess oder eine mehr oder weniger fixierte Schriftlichkeit, sondern als eine vergesellschaftlichte Textualität. Werkförmig werden Texte also erst, wenn sie in kollektive Kommunikationskreisläufe eingespeist werden und in die kulturellen Institutionen einer mehr oder weniger kollaborativ arbeitenden Kultur Eingang finden. Zweitens scheint es mir wichtig, um seine Bedeutungsdimensionen zu differenzieren. Und da möchte ich einen Blick auf die editorische Praxis richten, wo sich eigentlich der Textbegriff gehalten hat. Und zwar in einem ganz bestimmten Kontext, dass man unterscheidet zwischen dem Einzelwerk, dem Opus, im Unterschied zum Gesamtwerk und der Werkausgabe. Zuletzt scheint es mir auch deswegen wichtig, sich mit dem Werkbegriff auseinanderzusetzen, um offen zu sein für neue Kunstformen. Kunstformen, die materiell nicht fassbar sind, die sich einer gängigen Beschreibung und Interpretation verwehren, die herkömmliche künstlerische Praktiken entgegenstehen, die beispielsweise im Kollektiv entstehen, die ganz anders gerahmt sind und außerhalb von etablierten Institutionen erscheinen oder hervorgebracht werden. Das ist besonders relevant auch hinsichtlich digitaler Formate. Was die Literatur betrifft, ist die Buchförmigkeit der Werkkonzeption spätestens im Zeitalter der Digitalisierung obsolet geworden. Zudem kommen Praktiken des Kompilierens, Kopierens, Zitierens, Samplens, Collagierens, Remixens, Aneignen etc. hinzu, die erheblich von der mit der Digitalisierung einsetzenden massiven Verfügbarkeit von Texten sowie von der Einfachheit und Schnelligkeit digitaler Textverarbeitung und Kopiervorgänge profitieren. Wie diese Werkpraxis wahrgenommen und bewertet wird, hängt schließlich, wie Lutz Danneberg und andere konstatieren, von historisch variierenden Autorschafts- und Werkkonzeptionen ab, von national differierenden Rechtsprechungen, von verschiedenen Moralauffassungen wie politisch-ökonomischen Machtverhältnissen. Schon aus diesen Gründen lohnt es sich, weiter über den Begriff des Werkes nachzudenken und zu diskutieren.